Ja, wo ist solch ein Gott? So staunte der Prophet Micha, in dem es heißt, wer, o Gott, ist wie du? Und aus diesem Ausruf ist der Name Michael gebildet worden. Wer ist, o Gott, wie du? Möge mein Leben etwas von der Größe und von der Einzigartigkeit Gottes widerspiegeln. Und derer, die auch so heißen, wie wir alle. Ja, wir wollen uns heute mal mit einer Seite unseres Gottes befassen, die manchem nicht so klar ist, über die es manche Missverständnisse gibt. Der Israel-Gottesdienst gibt es dazu die Gelegenheit. Zunächst eine Frage. Was verbindet folgende Sätze miteinander? Gleicher Lohn für gleiche Arbeit zur selben Zeit. Oder diese Strafe hat er wirklich verdient. Oder eine solche Belohnung hat er sich durch seine überragenden Leistungen verdient. Welcher Grundgedanke liegt in diesen Sätzen? Gerechtigkeit. Es ist gerecht, wenn gleicher Lohn für gleiche Arbeit gezahlt wird. Es gibt gerechte Strafe für ein Vergehen und so weiter. Also, das gibt es. Und ich denke, das ist doch gut. Gäbe es in unserem Land keine Gerechtigkeit, dann würde das Unrecht nicht bestraft. Dann würden die Stärkeren gewinnen und das Land unterdrücken. Dann gäbe es keine soziale Gerechtigkeit. Und ein Land geriete so in eine Schieflage hinein, sodass am Ende Chaos und der Untergang drohen würde. Also brauchen wir solche Gerechtigkeit auch in unserem Land. Und die Bibel in der Tat sagt auch, dass der Staat die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass die Bösen bestraft werden. Der Staat, sagt Paulus, trägt sein Schwert zu Recht. Er hat eine ordnende, gerechtigkeitsstiftende Funktion in unserem Land. Viele Christen übertragen nun dieses Verständnis von Gerechtigkeit auch 1:1 auf Gott. Also, Gott ist ein Gott, der, wenn er gerecht ist, das Böse bestraft. Aber ist diese bestrafende Gerechtigkeit wirklich das, was im Neuen der Bibel unter Gerechtigkeit zu verstehen ist? Wenn Gott die Bösen bestrafen müsste, dann heißt das doch auch, dann muss er auch die Guten belohnen. Ein Gott aber, der etwas tun muss, ist kein Gott. Und wenn es so wäre, hätten wir wahrscheinlich hier alle keine Chance. Dieses Verständnis von einer richtenden Gerechtigkeit hat doch den Reformator Martin Luther seinerzeit sehr bedrängt und ihm sehr zu schaffen gemacht. Wir haben ja am nächsten Sonntag Reformationssonntag oder am 31. Oktober, das kommt jetzt also auch wieder bald. Und da hat diese Gerechtigkeit und die Entdeckung der Gerechtigkeit Gottes für ihn eine große Bedeutung gehabt, wie auch für uns. Er stieß bei seinen Vorlesungen und seinen Studien auch auf das Wort im Psalm 31, Vers 2. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Im September des Jahres 1540 hat Luther in einer Rede Einblick gegeben, was dieses Wort mit ihm gemacht hat. Ich will ihn mal zitieren. Da sagt er, da ich zuerst im Psalm las und sang, errette mich durch deine Gerechtigkeit, da erschrak ich allemal und wurde den Worten Feind. Gerechtigkeit Gottes, Gericht Gottes, Werk Gottes. Denn ich wusste nicht anders, als dass Gerechtigkeit Gottes hier sein strenges Gericht heiße. Wie sollte er mich nun nach seinem strengen Gericht erretten, wenn Gottes Gerechtigkeit eine gerechte Strafe für seine Schuld wäre? Aber die Worte Barmherzigkeit Gottes und Hilfe Gottes hatte ich lieber. Gottlob, als ich die Sache verstand und wusste, dass Gerechtigkeit Gottes die Gerechtigkeit ist, durch die er uns rechtfertigt, die in Christus Jesus geschenkte Gerechtigkeit, da verstand ich, und jetzt hört gut zu, da verstand ich die Grammatik. Da schmeckte mir der Psalter erst recht. Luther hat ja die Bibel aus dem Hebräischen übersetzt. Eine 20 Jahre zuvor erschienene, das Wörterbuch hat ihm dabei entscheidende Hilfe geleistet. Und er meint das, wenn er davon sprach, dass die Grammatik ihm geholfen hat. Nach der griechisch-hebräischen Grammatik ist Gerechtigkeit nicht eine strafende Urteil Gottes, nicht ein philosophischer Begriff, sondern es ist eine Macht. Gott macht den gerecht vor ihm, nimmt ihn auf in seinen Bund, der sich Jesus Christus als seinem Herrn anvertraut. Das ist die Gerechtigkeit, von der die Bibel in erster Linie spricht. Und in vielen Stellen können wir das finden, wo wir davon lesen. Das heißt, darüber habe ich neu gestaunt, zur Entdeckung der Reformation, also zur Entdeckung, dass Gott allein durch den Glauben rettet, kam Luther dadurch, dass er die hebräische Bibel in ihrer Sprache und Grammatik verstand. Also das Hebräische der Bibel hat Luther zu der Entdeckung verholfen, von der wir heute profitieren. Erstaunlich. Im Übrigen ist das Hebräische, die hebräische alte Bibel, ja das Fundament auch unseres sogenannten Neuen Testamentes. Aus der Wurzel des hebräischen Volkes heraus ist Jesus gekommen und ist die Gemeinde entstanden. Und alle Schreiber des Neuen Testamentes, mit einer Ausnahme, waren alle Juden. Einzig Lukas war keiner von ihnen. Lukas, der die Apostelgeschichte und der auch ein Evangelium geschrieben hat. Also die ganze Bibel ist eigentlich vom jüdischen Denken her geprägt. Und darum finden wir nicht in erster Linie diese strafende, sondern die rettende, die heilbringende Gerechtigkeit im Neuen Testament. Und das ist ja auch unsere Hoffnung und das ist auch unsere Rettung gewesen. Deswegen lohnt es sich, dass wir darüber nachdenken, wo wir noch einem falschen griechischen Verständnis von Gerechtigkeit verbunden sind, wo aber von der Bibel aus, vom Hebräischen, etwas anderes darunter gemeint, darunter zu verstehen ist. Ich möchte darum jetzt im zweiten und dritten Teil besonders einige Bibeltexte einfach auf uns wirken lassen und einige Worte dazu sagen, die uns ein Verständnis von dieser Gerechtigkeit vermitteln sollen. Die Gerechtigkeit Gottes ist von einem Gott gesprochen, der aus der Fülle seines Reichtums schenkt. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. In Malachi 3, Vers 20 lesen wir fast am Ende des ersten Testamentes: Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Welch ein wunderbares Bild für Gerechtigkeit. Nichts von strafender, richtender, sondern von Sonne der Gerechtigkeit. Die Sonne der Gerechtigkeit lässt Gott aufgehen und die Menschen, die sie entdecken, werden gerettet. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber, eine frohmachende, ja jubelnd machende Gerechtigkeit. Das ist die, von der uns letztlich Jesus kündet. Es geht bei dieser Gerechtigkeit um Heil und nicht um Unheil. Es geht um Rettung. Dass dieser Gott jeden, der Jesus Christus als seinen Herrn aufnimmt, rettet aus seiner Schuld, ihn rettet aus seinem Leben ohne Gott, aus seiner Verurteilung zum Tod freispricht und ihn in ein neues Verhältnis zu sich selbst stellt, in ein Verhältnis der Gemeinschaft, in einer Verbindung eines Bundes, der uns mit ihm verbindet. Welch ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit als Sonne, die aufgeht in Jesus Christus über dieser Welt. Ein zweiter Vers, zweite Stelle soll uns zeigen, dass ihm die Gerechtigkeit Gottes in dem Erlöser kommt, der selbst der Gerechte genannt wird. In Jeremia 23 lesen wir Vers 5 und 6. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein und wird wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben. Zu der Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies alles wird sein Name sein, mit dem man ihn benennen wird, der Herr unserer Gerechtigkeit. Gott sendet seinen Sohn als Nachfolger auf dem Thron Davids. Gott hat es David versprochen, dass es nicht an einem König mangeln soll auf seinem Thron. Und Gott hat dieses Wort eingelöst, indem er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und indem er ihn als König eingesetzt hat, der König, der nach dem König David benannt wird, der König Israels, der König aller Welt werden soll. Gerechtigkeit Gottes heißt, dass er treu ist sich selbst gegenüber, treu seinen ursprünglichen Absichten, dass er sich selbst also gerecht bleibt in dem, was er tut und Gnade schenkt und Liebe und Möglichkeiten schenkt eines neuen Lebens. Darum ist Jesus selbst der Herr, selbst in Person, unsere Gerechtigkeit. In der Person von Jesus erweist Gott seine Treue zu uns. Das ist seine Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit können wir eben nicht durch unser Tun erreichen. Wir können nicht so viel leisten, dass Gott eins zu eins uns dann beschenkt oder uns dann vergilt, was wir Gutes gemacht, Gutes geleistet haben. Das können wir nicht. Und eines der großen Missverständnisse, was das Evangelium von Paulus betrifft, war, dass es gesagt wurde, das Gesetz hat keine Gültigkeit mehr. Das Gesetz Gottes, in dem er sich und seinen Willen offenbart hat. Aber was schreibt Paulus? Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Es drückt vollkommen den Willen Gottes aus. Jesus hat gesagt, es wird nicht ein Strich, ein Buchstabe des im Wort Gottes geoffenbarten Gesetzes jemals vergehen. Und er sagt schließlich, wir heben das Gesetz nicht auf, sodass man leicht und einfach so zu Gott kommen kann und die Schuld ist halt egal, sondern wir richten das Gesetz auf. Das Gesetz wird für das Evangelium jetzt zu einer Hürde, denn niemand von uns kommt drüber weg, weil wir niemals den Anspruch Gottes erreichen können. Die Lösung dieses Problems liegt in Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist derjenige, der mit seinem Leben und seinem Sterben nicht nur das Gesetz gehalten hat, sondern es zutiefst erfüllte. Er hat nämlich in Liebe zu Gott und in Barmherzigkeit zu den Menschen den Willen Gottes vollkommen vollbracht. In Jesus Christus ist das Gesetz ein für allemal erfüllt. Und das erfüllte Gesetz durch Jesus Christus ist und bleibt die Grundlage der Gerechtigkeit, die Gott jedem schenkt, das heißt die Möglichkeit, in seinen Bund hineingenommen zu werden und Leben und Heil und ewiges Leben zu finden. Nehmen wir das Gesetz heraus, fällt die Gerechtigkeit Gottes zusammen und das Heil in Jesus geht verloren. Deswegen achten wir das Gesetz, weil Jesus es, der es erfüllt hat und der uns hilft, es zu erkennen und danach auch zu leben, nach dem, was Gott von uns erwartet. In Gemeinschaft mit Jesus ist das möglich. Denn Paulus sagt an einer Stelle, Christus ist uns gemacht zur Weisheit und zwar zuerst zur Gerechtigkeit. Er ist selbst unsere Gerechtigkeit. In der Gemeinschaft, in der Beziehung zu ihm sind wir Gott recht. Wenn er uns sieht, sieht er Jesus und uns zusammen. So sind wir ihm recht. Welch ein Geschenk ist das, so gerecht sein zu dürfen vor Gott? In Jesaja 59 wird das auch zum Ausdruck gebracht. Aber für Zion wird ein Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Und es ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht weichen, noch von deinem Mund deiner Kinder noch Kindeskinder, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. Gott hat einen neuen Bund gestiftet, ein Leben in der neuen Verbundenheit mit ihm, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und es ist der Geist Gottes, der uns dabei hilft. Wir müssen nicht diesen Bund aus eigener Kraft erfüllen. Wir müssen nicht aus eigener Kraft Gottes Willen tun, sondern sein Geist ist die Kraft, aus der wir in der Gemeinschaft mit diesem Gott leben können. Und sein Wort ist es, das uns den Weg weist und das uns hilft, danach zu leben. Noch um sich zu freuen, dieses Wort aus Jesaja 45, wo steht, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ich schwöre bei mir selbst und Gerechtigkeit geht von meinem Mund, ein Wort, bei dem es bleiben soll. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Alle, die ihm widerstehen, werden zu ihm kommen und beschämt werden. Im Herrn wird gerecht werden Israels ganzes Geschlecht und wird sich seiner rühmen. Welch ein Geschenk ist die Gerechtigkeit des Glaubens, die alle Menschen durch Jesus Christus und auch uns angeboten wird. Welch ein Geschenk, aus dem wir leben dürfen. Aber es ist noch nicht alles. Gottes Gerechtigkeit befähigt, der sie bemächtigt, ermächtigt uns, dass wir treu zu seinem Bund stehen und nach seinem Wort handeln. Es ist nicht eine unerfüllbare Last, die uns aufgelegt wird, sondern eine Möglichkeit zum Leben. In Ezekiel lesen wir: Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott will also in seinem Volk durch seinen Geist so wirken, dass sie zu einem Volk werden, die nach Gottes Willen und Wort handeln und leben und die seine Gebote und seine Rechte halten. Und nicht nur das Volk Israel, sondern alle, die durch Jesus auch Anteil daran bekommen. Wie ist das möglich? Jesaja 51, Vers 7 steht: Hört mir zu, ihr, die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Das ist das Zentrum des neuen Bundes, das Geschenk der neuen Gerechtigkeit, das Gott im Herzen derer, die Jesus, seinen Messias, aufnehmen, die in unser Herz sein Gesetz hineinschreibt. Eine neue Programmierung, wenn man so will, um es modern zu sagen. Die läuft zwar nicht einfach automatisch, aber wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir von innen heraus das tun, was ihm wichtig ist. Dann werden wir aus innerem Antrieb heraus seinen Willen tun, nach seinem Willen fragen, nach seinem Willen suchen. Dann muss man uns nicht von außen dazu erst anheizen. Dann muss man uns nicht dazu zwingen. Dann muss man uns nicht durch moralische Appelle dazu verhelfen, sondern kommt das aus innen heraus, weil in uns sein Wille geschrieben ist, durch Jesus Christus. Das ist das Herzstück der neuen Gerechtigkeit, dass wir in diesem Bund leben können. Sag ja, Jesaja 45, Vers 8, so ein wunderbares Wort. Träufelt ihr Himmel von oben und ihr Wolken, regnet Gerechtigkeit. Die Erde freue sich und bringe Heil und Gerechtigkeit wachse auf. Ich, der Herr, erschaffe es. Sicher ein wunderbares Bild, wie ein Regen nach langer Trockenheit, auch jetzt, wie wir es hier in unserem Land erlebt haben, ungefähr, wie nach so einer langen Trockenheit plötzlich ein Regen vom Himmel träufelt, Tau, ganz leichter Landregen, und die Erde befeuchtet. Wie Gott seinen Segen über uns gibt, wie er seine Liebe uns zuwendet und wie er auf Empfänglichkeit unserer Herzen hofft, damit wir sie aufnehmen, sodass auch, wie es heißt, auf Erden Gerechtigkeit wächst. Dass der zubereitete Boden unseres Herzens, ein offener Boden unseres Herzens, Gottes Liebe aufnimmt und daraus Gerechtigkeit wächst. Ein Leben, das ihm entspricht, das nach seinem Willen gelebt wird. Gerechtigkeit als ein Leben in dem Bund Gottes, nach seinem Wort, nach seinen Geboten. Und das heißt in erster Linie nach seiner Liebe. Paulus sollte einmal schreiben, in Römer 8, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt wird, die wir nun nach dem Geist wandeln. Also, es gibt eine Gerechtigkeit, ein Leben nach Gottes Sinn, die vom Gesetz gefordert wird, die wir aber nicht schaffen können. Aber wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir es ihm öffnen und uns mit einer Kraft rechnen, dann wird sie in uns erfüllt, ohne dass wir uns anstrengen. Dann geschieht durch den Geist Gottes das in uns, was er in uns hineingelegt hat. Wenn wir Schritte tun, wenn wir ihm nachfolgen und seinen Willen tun, dann geschieht das in uns. Das ist die Verheißung der neuen Gerechtigkeit für unser Leben. Es geht bei der Gerechtigkeit Gottes darum, in einer bundestreuen Verhältnis zu leben. Individuell, also als Einzelner, aber auch in der Gemeinschaft. Wir sind durch das griechische Denken unserer Kultur geprägt, als wäre Gerechtigkeit irgendein abstrakter, theoretischer Maßstab. Im Hebräischen ist aber Gerechtigkeit ein Gemeinschaftsbegriff. Es bedeutet ein bundestreues Verhalten im Miteinander, im Alltag. Gerecht ist der, der in der Gemeinschaft entsprechend lebt, wie ihm aufgetragen ist, gerecht für Gott ist, wer im Bund mit Gott steht und dessen Bund entsprechend lebt. Diesen Bund hat Gott in Jesus Christus gestiftet. Dadurch, dass er uns vergibt und dass er uns hineinnimmt in sein Sterben und Auferstehen unseres alten Herzens und Lebens, dass das alte Leben ohne Gott in den Tod Christi hineingenommen wird und neues Leben mit ihm entsteht. Durch die Verbindung mit Jesus Christus kommen wir in diesen Bund und die Abbildung dieses Bundes ist die Wassertaufe. Dass wir in den Bund Gottes eintreten im Glauben und die Wassertaufe als Bild und Gleichnis dieses Bundes haben, das darf nicht auseinanderfallen, das gehört zusammen. Das hebräische Denken ist ein ganzheitliches Denken. Es führt zusammen, weil sie auseinanderreißen. Man kann das nicht voneinander trennen. Es gehört ganz wesentlich zusammen. Und was auch zusammengehört, ist das Leben, das ich persönlich führe in der Gemeinschaft mit Jesus und das Leben, das ich in der Gemeinschaft, in der Gemeinde führe. Griechisches Denken hieße, das kann man voneinander trennen. Ich kann mit Gott eine wunderbare tiefe Gemeinschaft haben, mit meinen Brüdern und Schwestern, aber im Unfrieden und in Gleichgültigkeit leben. Das geht nicht. Das meinen wir, dass das geht, aber wir betrügen uns selbst. Es ist ganzheitlich zu sehen. Das Verhältnis, ich gehe mal so weit zu sagen, das Verhältnis zu unseren Schwestern und Brüdern ist ein genauer Spiegel unserer Beziehung zu Gott. Das heißt, leben dem Bund mit Gott entsprechend. Dass wir nicht auseinanderreißen, was hier zusammengehört. Und dass wir außer Vergebung leben miteinander. Wir müssen es dann tun. Weil wie sollen wir zusammenbleiben, wenn wir einander nicht vergeben können? Das heißt, dass wir diese Liebe praktizieren unter uns und dass wir sie leben. Es ist eine ganz enge Verbindung, in die wir gestellt sind. So wie zwei Ehepaare in einem Bund leben. Da sind sie eine Einheit geworden und leben miteinander im Alltag. So soll unser Leben mit Gott persönlich und mit der Gemeinde im Bund mit ihm gemeinsam geführt werden, damit seine Gerechtigkeit besser ist als die der schriftgelehrten Pharisäer. Deren Gerechtigkeit bestand darin, wie du mir, so ich dir. Deren Denken war, wenn der mich meidet, meide ich ihn auch. Aber das ist nicht die Gerechtigkeit Gottes, sondern die Gerechtigkeit Gottes ist die Liebe, die von der Liebe Gottes geprägt ist, der auch nicht so mit uns umgeht, sondern der uns vergibt und der uns einen neuen Anfang schenkt. Und darum heißt es auch für uns, dass wir diese bessere Gerechtigkeit leben, die Jesus Christus selbst ist und in die er uns hineinstellt. Ich weiß, wir müssen wachsen. Und wir versagen auch, aber gut, dass wir die Vergebung haben, dass wir neu anfangen dürfen, dass wir uns nicht distanzieren müssen, dass wir zueinander kommen, weil wer bräuchte sie nicht? Und so wünsche ich, ich mache uns auch noch mehr Lust darauf, die Gerechtigkeit Gottes neu zu entdecken, als ein unendlich frohmachendes Geschenk Gottes an uns. Als eine Befähigung, nach seinem Wort immer besser, immer liebevoller leben zu können und unsere Gemeinschaft miteinander in Liebe zu gestalten. So kann das Wochenende, das kommt, vielleicht auch ein Ausdruck davon sein, dass was untereinander gelebt wird, wo Anteil aneinander genommen wird, gemeinsam in dem Bund leben mit Gott, in die wir hineingestellt worden sind, ein Angebot. So schenke Gott uns, dass wir froh werden, dass wir durch Jesus Christus gerecht gemacht sind und dass wir aus dieser Beziehung heraus seinen Willen tun können, damit seine Liebe unter uns praktisch wird. Für uns und für die Menschen, die sie so dringend brauchen wie nie zuvor. Amen.